herzlich willkommen zu Pandemia. Mein Name ist Kai Kupferschmidt.
Und ich bin Laura Salm-Reiferscheid. Heute geht es nochmal zurück zu unserer vorletzten Folge über Spiegelbakterien. Wir hatten ja versprochen, weil das recht kompliziert war, das Thema, dass wenn es da noch offene Fragen gibt, dass ihr uns schreiben könnt und wir beantworten euch dann diese Fragen. Wir haben jetzt tatsächlich ein paar Fragen bekommen. Hört euch, wenn ihr Lust habt, diese Folge nochmal an oder hört euch jetzt auf jeden Fall diese hier an, wo wir euch noch so ein paar Sachen erklären. Also es macht auch Sinn, diese zu hören, ohne dass man sich die Folge anhört. Also es erklärt sich von selber sozusagen.
Genau, unsere Chance, noch Sachen nachzuschieben, die wir eh noch erzählen wollen. Es ist viel los in der Welt im Moment. Es werden viele von euch mitbekommen haben, dass unter anderem die katastrophalen Entscheidungen von Robert F. Kennedy Jr. in den USA weitergehen. Also dass da eine Reihe von Impfstoffexperten, die Regierung beraten haben, in der Vergangenheit quasi entlassen wurden, dass das Gremium aufgelöst wurde. Dazu kommt, dass in den nächsten Tagen voraussichtlich die FDA, die Arzneimittelaufsichtsbehörde in den USA, Lenacapavir zulassen wird. Da haben wir in der Vergangenheit schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist eine Injektion, die man einmal alle 6 Monate bekommt und die vor HIV schützt, die wirklich erstaunliche Ergebnisse in den Studien hatten. Da werden wir mit Sicherheit auch noch drüber sprechen, das nur am Rande.
Weil da haben sicher auch die Kürzungen in den USA auch Auswirkungen auf die Verteilung.
Ganz genau. Das ist die Frage, an der ich gerade sitze. Was passiert jetzt eigentlich mit diesem neuen Werkzeug, was wir haben, wenn kein Geld da ist? Aber heute, wie Laura ja schon gesagt hat, geht es nochmal um die Spiegelbakterien. Und wenn wir sagen Spiegel, vielleicht nochmal ganz kurz die Zusammenfassung, was bisher geschah. Genau, es geht um Chiralität, also es geht darum, dass Moleküle im Grunde in 2 Spiegelformen vorkommen. Also zum Beispiel ist immer rechte Hand, linke Hand, die eben nicht deckungsgleich sind. Genau, das gilt nicht für alle Moleküle, aber es gibt eine ganze Menge Moleküle, unter anderem viele organische Moleküle, weil die auf Kohlenstoff basieren. Kohlenstoff hat eben 4 Bindungsstellen und dadurch, wenn die alle unterschiedlich sind, dann entsteht eben ein Molekül dreidimensional, das in 2 verschiedenen Formen existieren kann. Und das heißt eben Chiralität. Und das Leben auf der Welt benutzt eben in den großen Molekülen, in der Nukleinsäure und in den Eiweißen halt vor allem eine dieser Spiegelformen. Und daher kam diese Idee, wow, was würde eigentlich passieren, wenn man jetzt ein Lebewesen schaffen könnte, weil wir da immer näher rankommen, dass die Spiegelform quasi des Lebens ist, was auf der Erde tatsächlich existiert.
Ja, ein sehr Sci-Fi-Gedanke für mich, ja. Muss ich sagen. Aber dass überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, dass Moleküle in 2 Spiegelformen vorkommen können, das war ein alter Bekannter von uns. Wir haben schon über ihn, leider nicht mehr mit ihm, weil er schon tot ist seit langem, aber wir haben schon über ihn gesprochen. Und zwar ist das Louis Pasteur. Louis Pasteur ist ein französischer Forscher, hat wahnsinnig viele Sachen entdeckt und gemacht. Nach ihm sind die Pasteur-Institute auf der ganzen Welt benannt.
Und Louis Pasteur war eben der Leiter des ersten Pasteur-Instituts, bis er dann gestorben ist. Und dass er sein eigenes Institut hatte, zeigt natürlich schon, wie wichtig er war. Also er gilt als einer der Väter der Keimtheorie letztlich, der unter anderem die Gärung untersucht hat, der frühe Impfstoffe entwickelt hat für Tollwut und für Milzbrand. Und wir haben ja in einer anderen Folge schon darüber gesprochen, dass die Pasteurisierung natürlich nach ihm benannt ist, auch wenn er da nicht unbedingt der Erste war, der sie benutzt hat.
Genau, also wie man in Österreich sagen würde, ein Wunderwutzi. Also er hat echt viele Sachen gemacht. Und genau, und jetzt aber zurück zu dieser Idee der Chiralität, wie er die entdeckt hat. Pasteur ist in einer Gerberfamilie aufgewachsen, also die Leder behandeln. Und die haben dafür Gerbstoffe benutzt. Und darunter sind eben auch organische Säuren. Und eine dieser organischen Säuren ist die Weinsäure. Und diese ganzen Stoffe, die seine Eltern eben benutzt haben, um Leder zu gerben, hat Pasteur total interessiert und er hat sich die immer unter dem Mikroskop angeschaut. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich Lösungen von Weinsäure, wenn die unter bestimmten Bedingungen kristallisieren, teilen die sich in sogenannte Enantiomere auf. Das heißt, man sieht unter dem Mikroskop Kristalle, dessen Kristallflächen sich so zueinander verhalten, wie eben ein Bild und ein Spiegelbild. Also die sind tatsächlich eben chiral. Also das ist ja wie, wenn man sozusagen jetzt seine beiden Hände nebeneinander legt oder wenn man sich vor dem Spiegel stellt. Also es ist identisch, aber sie sind eben gespiegelt.
Genau, ich habe auch mit dem Chemiker Gerd Volkers darüber gesprochen von der Uni Zürich. Und habe ihn einfach mal gefragt, was genau sieht man eigentlich, weil ich gerne besser verstehen wollte, was eigentlich Louis Pasteur, wenn er da durch das Mikroskop geguckt hat, was er dann eigentlich genau gesehen hat da.
Sie sehen unter dem Mikroskop Kristalle und die haben normalerweise lichtreflektierende Flächen. Und dann fällt Ihnen auf, dass es zwei Sorten von Kristallen gibt, nämlich eine, die nach links reflektiert und eine, die nach rechts reflektiert, ganz einfach ausgedrückt. Und dann bewegen Sie diese Kristalle mit der Pinzette vor sich und dann sehen Sie, dass Sie die linken nicht gleichzeitig in die andere Spiegelung bringen können. Und dann denken Sie, verdammt nochmal, das ist aber doch dasselbe Zeug, aber das ist in zwei verschiedenen Formen kristallisiert, wie kann das denn sein?
Ja, das fand ich ganz anschaulich. Und tatsächlich hat Pasteur wirklich mit so einer winzigen Pinzette dann diese Kristalle eben bewegt und versucht, die in die gleiche Orientierung zu bringen. Und hat darüber, also es ist wirklich so, als würde so einen rechten und einen linken Handschuh, eine Sammlung von rechten und linken Handschuhen haben. Und du stellst irgendwann fest, wie er sagt, verdammt, irgendwie, das ist doch das gleiche Zeug, aber das geht nicht übereinander zu legen. Also ich krieg das nicht quasi ineinander rotiert.
Und was halt so faszinierend war beim Pasteur, also der war einfach so ein Beobachter. Das haben sicher schon andere Leute vor ihm tausendmal unter dem Mikroskop gesehen und haben sich vielleicht nicht so die Gedanken darüber gemacht. Aber Pasteur war so, der hat einfach wahnsinnig beobachtet, ja, und hat auch extra diese Mikropinzette selber erfunden und selber hergestellt. Und das ist heute, ist es ja vielmehr so eine messende Wissenschaft und nicht mehr so diese beobachtende Wissenschaft. Also die schmeißt irgendwas in den Computer rein und dann kommt irgendwas raus und dann ist das sozusagen das Ergebnis. Aber dass man wirklich so neue Sachen durch diese Neugierde entdeckt, also da war Pasteur anscheinend wirklich ganz einzigartig. Ich habe auch mit Jean Crassou gesprochen vom französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung. Sie ist auch Expertin für Chiralität und sie hat eben auch gesagt, dass er war ein außergewöhnlicher Beobachter, ein außergewöhnlicher Experimentalist. Also er hat einfach wahnsinnig experimentiert. Und dazu kommt, dass er auch Künstler war. Also er konnte super zeichnen. Das heißt, er konnte sich die Sachen auch mehrdimensional vorstellen und die mehrdimensional erfassen. Das hat ihm natürlich total geholfen, damit zu checken, was da unter dem Mikroskop zu sehen ist.
Ja, ich finde das so spannend, weil Pasteur ja immer, ihm wird dieser Satz immer zugeschrieben, Chance favors the prepared mind, also der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist, ne? Und ich habe das eigentlich für mich immer so, ich dachte immer, okay, das heißt, Menschen, die sozusagen sich sehr viel mit etwas beschäftigt haben, die sehen dann unter Umständen etwas und das ist sozusagen, also dann sagt man nachher, ah ja, das war Zufall, aber diese Person hat da schon so viel drüber nachgedacht. Aber Pasteur war damals, als er das entdeckt hat, der war gerade fertig mit der Uni, er war 25. Also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie diese wahnsinnige Erfahrung hatte, sondern eigentlich war eher der Zufall vielleicht zum Beispiel seines künstlerischen Arbeitens. Also er hat ja wirklich Lithografien gemacht und Lithografien sind ja so, du musst ja quasi die Zeichnung auf den Stein machen und dann ziehst du das ab. Das heißt, du malst ja das Spiegelbild. Und das heißt, er hat sich sehr intensiv immer beschäftigt als Künstler quasi mit diesem Spiegelbild. Möglicherweise ist das, was ihn dann sozusagen vorbereitet hat, auch ein bisschen. Das heißt, in gewisser Weise ist das natürlich auch wieder Zufall. Also Zufall begünstigt den durch den Zufall vorbereiteten Geist, in seinem Fall vielleicht. Und dann gibt es natürlich Zufälle, die überhaupt nichts damit zu tun haben, irgendwie mit ihm selber, sondern die Weinsäure war einfach ein sehr, sehr glückliches Objekt dafür, weil dieses Kristallisieren in verschiedene Enantiomere, das passiert bei ganz vielen anderen Substanzen nicht. Das war sozusagen auch nochmal Glück. Und es passiert dann auch wieder nur bei bestimmten Temperaturen. Und das hat eben auch eine Rolle gespielt in seiner Geschichte, sagt Gerd Volkers.
Die Anekdote ist, dass er sich einem sehr strengen Review unterziehen musste. Und zwar bei Biot, einem berühmten Naturwissenschaftler in Frankreich, der ihn zu sich bestellt hat. Nur mit der Vorschrift, wie er diese Kristalle unter dem Mikroskop gesehen hat. Er durfte nichts mitbringen. Biot hat das Mikroskop gestellt, das Labor gestellt, die Grundstoffe besorgt und hat ihm gesagt, so, jetzt mach und ich will das anschließend sehen. Und das hat tatsächlich funktioniert und es war ein schöner Sommertag und Pasteur hatte Glück. Wie man heute weiß, trennen die sich nur bei Temperaturen von unter 26 Grad. Wenn in Paris die Sonne vom Himmel gebrannt hätte, wäre er mit dem Paper rausgeflogen. Also Sie sehen so ganz schöne Anekdoten darüber. Ja, und so wurden zum ersten Mal optisch sichtbar, für den Menschen optisch sichtbar, zwei Moleküle zueinander bild- und spiegelbildlich verhaltend, zwei sogenannte Enantiomere, wurden optisch experimentell getrennt. Man konnte die unter dem Mikroskop sehen, dass es verschiedene waren. Und dann ist das natürlich explodiert.
Ja, und muss man sich auch nochmal klar machen, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, aber das ist jetzt ein Zeitpunkt, zu dem es noch überhaupt kein, also es ist ja Mitte des 19. Jahrhunderts, da gibt es noch keine Vorstellung von Molekülstrukturen. Also die sind noch nicht entdeckt worden. Man weiß so, okay, die Verhältnisse dann manchmal, also da ist so und so viel Kohlenstoff drin und so viel Wasserstoff oder so, aber es gibt noch nicht diesen Gedanken einer Molekülstruktur, wie wir sie heute sozusagen total gewohnt sind. Und das war natürlich auch eine Transferleistung, dann überhaupt darauf zu kommen, auf diese beiden Spiegelbilder.
Und Pasteur geht dann noch weiter, also ich glaube 10 Jahre später, nachdem er sozusagen diese Chiralität entdeckt hat, experimentiert er ja mit Hefe und Weinsäure. Diese Fermentations- oder Gärungsprozesse, die hat er da untersucht. Da haben wir ja auch schon in unserer Folge über Rohmilch gesprochen. Und da stellt er fest, dass eben auch bei lebenden Mikroorganismen Chiralität existiert. Und zwar hat er gesehen, dass bestimmte Hefe nur mit der rechten Weinsäure gefüttert werden kann. Nur mit der rechten Weinsäure und nicht mit der linken wächst Schimmel und die Mikroorganismen vermehren sich. Und das passiert mit der linken Weinsäure eben nicht. Und Jean Crosseau sagt, er ist dann noch weitergegangen und er hat sich damals schon Gedanken gemacht eben über ganze Spiegelwelten.
He understood a lot of things. He understood that chirality was intrinsic property of life, that microorganism had specific orientation, and he even asked himself what would happen if we could generate a world, a living system from the other chirality. Would they resist? What would be this world?
Also es ist genau diese Frage, die dieses Paper sich gestellt hat, über das wir gesprochen haben in der Spiegelfolge. Also kann man eine Welt aus Spiegelbakterien, Spiegelmolekülen herstellen? Und dann einfach nur noch ein kleiner Exkurs hier. Es kennen ja von euch viele wahrscheinlich Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Da gibt es auch ein Fortsetzungsbuch und das heißt Alice hinter den Spiegeln. Und an einer Stelle spricht Alice in diesem Buch mit einer Katze, also die sitzen vor einem Spiegel und Alice spricht mit einer Katze über die Welt auf der anderen Seite des Spiegels. Und sie sagt da eben, wie würde es dir gefallen, im Spiegelhaus zu wohnen, Miezchen? Ich frage mich, ob sie dir dort Milch geben würden. Vielleicht kann man Spiegelmilch nicht gut trinken. Und tatsächlich, wie gesagt, Pasteurs Entdeckung ist ja 1848 publiziert worden. Und das Interessante daran ist, dass Lewis Carroll, der ja in Wirklichkeit Charles Dodgson heißt und Mathematiker an der Uni Oxford war, dieses Buch 1871 publiziert hat. Also das heißt, der hat sich natürlich auch inspirieren lassen. Und wir haben ja auch schon in der Spiegelfolge darüber gesprochen, dass eben ganz viele Sci-Fi-Autoren diese Spiegelwelten erschaffen haben oder sich diese Spiegelwelten genutzt haben für ihre Bücher und für ihre Filme.
Genau, das war wahrscheinlich der erste Vorläufer, wenn wir heute die Star Trek-Folgen oder so uns angucken zu dem Thema. Da war möglicherweise Alice im Wunderland die erste Variante von. Der andere Grund, also ist natürlich für uns bei Pandemia natürlich schön, wenn Louis Pasteur sozusagen so tief involviert ist in einem Thema, was erstmal so ein bisschen weiter weg klingt von unseren normalen Themen. Das andere, was ich noch ganz interessant fand, um den Bogen zu schließen, sind jetzt gerade die Forscher, ich hatte es ja, glaube ich, schon erwähnt, dass diese Sorgen über Spiegelbakterien, dass die jetzt auf einer Reihe von Sitzungen quasi noch besprochen werden sollen, also dass da Forscher zusammenkommen und nochmal genau darüber diskutieren, wie groß ist das Risiko, was kann man tun dagegen. Und die erste davon, die findet jetzt gerade statt, und zwar am Institut Pasteur, und das ist natürlich auch kein Zufall. Genau, aber da sitzen die Forscher jetzt zusammen in den nächsten Tagen und diskutieren darüber. Ja, das wollten wir euch gerne noch erzählen, mal so als nochmal so ein bisschen historischen Abriss zu geben. Aber eigentlich sind wir ja hier wegen der Hörerfragen. Genau, Laura, du magst so eine lesen.
Ja, ich mag unbedingt, Kai. Also wir haben hier eine Frage von Thomas bei Blue Sky bekommen. Und zwar grundsätzlich gefragt. Sind Herstellung künstlicher Bakterien in Normalform und in Spiegelform zwei unterschiedliche Forschungsrichtungen? Oder muss man Forschung an künstlicher Bakterienherstellung generell einschränken, wenn man Spiegelformen verhindern möchte? Wenn man mal eine künstliche E. coli herstellen kann, wie schwer ist dann noch die Spiegelung? Ein Klacks?
Ja, das ist natürlich total interessant und wichtig. Und ich habe die Frage einfach mal direkt weitergeleitet an Sebastian Oehm. Von dem haben wir ja auch gehört schon in der Folge über Spiegelbakterien. Das ist ein Chemiker, der in England lebt und der an diesem Bericht über Spiegelbakterien mitgeschrieben hat. und der selber in einem Startup sozusagen forscht an dem Einsetzen von einzelnen Spiegelmolekülen oder größeren Spiegelmolekülen in der Pharmaindustrie. Und habe ihm einfach diese Frage direkt mal gegeben.
Es ist eine ganz wichtige Frage und ganz im Zentrum der Diskussion, die wir jetzt führen wollen und müssen, wie wir mit den Risiken umgehen, wie wir das gut managen können. Und was zum Kontext wichtig ist, dass synthetische Zellforschung ist ein sehr, sehr breites Feld. Also es ist eigentlich eine der großen Fragen in der Wissenschaft heute. Ich kenne noch dieses schöne Zitat von Schopenhauer: Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Es ist immer noch wahr und es ist selbst wahr in der einfachen Form. Es hat noch kein Wissenschaftler auf der Welt jemals eine Zelle hergestellt. Eine Zelle, die sich selbst repliziert, die evolvieren kann, die künstliches Leben darstellen würde. Aber wir kommen jetzt technologisch dahin und deswegen gibt es Forschergruppen auf der ganzen Welt, in Europa, in Amerika, in Asien, überall, die da aktiv dran fragen. Aber Wissenschaftler sind ein diverses Volk und es gibt also ganz viele Ideen, wie man so eine Zelle herstellen kann. Und es gibt auch ganz verschiedene Zellen, die Leute herstellen wollen.
Genau, also es war sozusagen erstmal so als Hintergrund, war ihm das wichtig zu sagen, das hat noch niemand gemacht und da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Arten von Forschung sozusagen, die auf verschiedene Arten und Weisen Zellen bauen wollen. Und nur ein kleiner Teil von dieser Forschung ist natürlich wirklich direkt relevant für die Frage, okay, wie kann man jetzt eine künstliche Spiegelzelle bauen? Und das ist die Forschung, wo es eben darum geht, Zellen herzustellen, die sehr ähnlich sind wie natürliche Bakterien. Also weil es auch Forschung gibt, wo man zum Beispiel sagt, okay, wir versuchen jetzt aus völlig künstlichen Bausteinen etwas herzustellen, was Leben quasi ähnelt, aber was ganz andere Funktionen hat. Und er sagt, ein spannendes Experiment dafür wäre natürlich, das werden wir vielleicht in den kommenden Jahren auch sehen, wäre, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir nehmen ein Bakterium, also Forscher nehmen ein Bakterium, nehmen das im Grunde genommen auseinander und setzen es wieder zusammen. Also es wäre ein recht einfaches Experiment, man würde das Bakterium nehmen, man würde sagen, okay, hier ist die Zellmembran, hier ist das Erbgut, hier ist die Flüssigkeit drin, das Zytosol, und dann trennt man das alles voneinander, wartet ein bisschen vielleicht und dann tut man es alles wieder zusammen und schaut, okay, kann ich das jetzt wieder zusammentun und es lebt wieder.
Wenn das Experiment klappt, hätte man eine künstliche Zelle im Reagenzglas gebaut. Man hätte ja aber immer noch Bestandteile benutzt, die von Zellen kommen. Also das heißt, selbst das Rezept könnte man noch nicht verwenden, um eine Spiegelzelle zu bauen. Was man braucht, um eine Spiegelzelle zu bauen, ist ein Rezept, das rein synthetische Komponenten benutzt, um dann ein Bakterium herzustellen. Also ich müsste ein synthetisches Genom haben, ein synthetisches Äquivalent von Zellflüssigkeit, synthetisches Äquivalent von Zellcytosol oder Lysate und eine synthetische Lipidmembran. Und wenn man die alle zusammenbauen könnte, um ein Bakterium herzustellen, egal welcher Chiralität, also wenn man daraus ein natürlich chirales Bakterium bauen würde, dann wäre tatsächlich das Spiegelbakterium die Umkehrung dieses Rezeptes. Also dieses bestimmte Verfahren, das wäre tatsächlich sehr nützlich für jemanden, der ein Spiegelbakterium bauen wollte. Das heißt, wenn wir jetzt über Beschränkungen reden, wenn wir jetzt darüber reden, wie managen wir die Risiken, ich denke, ist der große Teil der Forschung im Bereich synthetischen Zellen, stellt sich andere Fragen, ist ein ganz anderes Thema, ganz viele interessante wissenschaftliche Versuche. Aber es gibt einen kleinen Teil davon, der eben ganz besonders relevant ist für die Frage, ein Spiegelbakterium zu bauen. Und dann darüber, denke ich, müssen wir reden. Es gibt sicherlich, und da kann man dann zwei Meinungen sein, entweder man sagt, das ist wirklich ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Spiegelbakterium, das sollten wir nicht zulassen. Oder man sagt, nein, der Wert für die Forschung und für andere Anwendungen ist so groß, dass das trotz der Risiken weiter möglich sein sollte. Das ist die Diskussion, die wir jetzt führen.
Also das heißt, in Antwort auf die Frage in gewisser Weise, die Forschung, wenn man wirklich versucht, ein künstliches Bakterium herzustellen, also nicht sagt, okay, ich stelle jetzt einfach eine künstliche Zelle her, die ganz anders aussehen soll, die zum Beispiel, was weiß ich, statt Eiweißen andere Makromoleküle benutzt, die gleiche Aufgabe erfüllen, oder eine Minimalzelle, die sozusagen ganz abgespeckt ist, sondern wenn man sagt, okay, ich versuche wirklich etwas zu bauen, was wie ein Bakterium aussieht, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich sehr, sehr leicht, die Spiegelung davon zu machen. Das ist natürlich trotzdem nochmal zu sagen, ich muss diese großen Moleküle in Spiegelform herstellen können, also das Ribosom, das sozusagen die Eiweiße herstellt, ist ein zentraler Knackpunkt. Ich glaube, da wird viel drüber diskutiert werden in den nächsten Monaten, ob das sozusagen etwas ist, was man was zu gefährlich ist, zuzulassen, dass Menschen ein normales Ribosom herstellen, weil man dann möglicherweise ein Spiegelribosom herstellen könnte. Aber im Grunde lässt sich die Herstellung eines künstlichen Bakteriums und die eines künstlichen Spiegelbakteriums, das lässt sich verhältnismäßig schlecht trennen, sagt er eben. Genau, das war die Frage. Das war auch eine der ersten Fragen natürlich, die ich damals selber gestellt habe, als ich angefangen habe, das zu recherchieren, weil es natürlich total zentral ist. Insofern freut mich, dass die kam, Laura, aber wir hatten ja noch mehr Fragen, ne?
Genau, wir haben hier noch eine Frage von Reni in Freiburg, auch bei Blue Sky. Meine Frage zu den Spiegelbakterien, können die sich überhaupt ernähren in einer Welt, die nicht zu ihnen passt? Ihr hattet ja erwähnt, dass auch unsere Aminosäuren chiral sind. Die würden doch dann für ein Spiegelbakterium gar nicht zur Ernährung taugen.
Ja, ganz wichtige Frage. Da haben die Forscher sehr, sehr viel drüber diskutiert. Da gibt es in Berichten relativ langen Teil zu. Also es ist tatsächlich untersucht worden natürlich an normalen Bakterien auch inwiefern, also es gibt natürlich bestimmte Moleküle draußen in der Welt, die achiral sind, also die keine Chiralität haben, weil sie und ihr Spiegelbild identisch sind. Und dann ist immer die Frage, okay, kann E. coli eigentlich auf so einem Substrat wachsen, also in einer Zellkultur, wo es nur gefüttert wird mit solchen Substanzen? Und es ist tatsächlich so. Also es gibt ein Minimalmedium, auf dem E. coli wachsen kann, wo es im Grunde genommen keine chiralen Substanzen braucht. Das heißt, die einfache Antwort wäre, die könnten sich tatsächlich voraussichtlich ernähren. Natürlich ist die Frage, natürlich ist es etwas anderes, das im Labor zu machen. Und das ist so eine der großen Fragen, weshalb dann immer gesagt wird, okay, ist dieses Bakterium denn dann draußen in der Welt sozusagen konkurrenzfähig? Weil es hat natürlich ein viel eingeschränkteres Spektrum. Also es gibt natürlich ganz viele Stoffe, die es nicht benutzen kann. Und auch eine Menge Stoffe, die es selber möglicherweise gar nicht dann richtig herstellen kann, weil es die eigentlich, also es gibt ja bestimmte Stoffe, wie wir Vitamine oder so aufnehmen müssen, die kann man nicht selber herstellen und die braucht man dann in der richtigen Chiralität. Also das sind Fragen, mit denen die sich viel beschäftigt haben. Das Argument von Leuten wie Kevin Esfeld, von dem wir ja auch schon gehört haben, in anderen Folgen, ist immer, dass wenn man einmal so ein Bakterium hergestellt hat, es ein leichtes ist, dem noch die 2-3 Gene zu geben, die es braucht, um dann sozusagen bestimmte Dinge verwerten zu können. Es ist ja relativ leicht, denen ein Gen zu geben zum Beispiel, das ihnen erlaubt, einen Stoff einer bestimmten Chiralität einfach umzukehren oder so. Aber insofern, das ist das, wo dann diese Frage immer kommt, okay, geht es darum, dass das aus dem Labor entkommt oder geht es darum, dass jemand dem bewusst diese Fähigkeiten dann noch gibt? Denn die erste, die simpelste Form eines Spiegel-E. colis wäre wahrscheinlich sehr, sehr schlecht auf die Umwelt angepasst, unter anderem genau aus diesem Grund, das hat Reni genau richtig gesagt, weil natürlich sehr viele der normalen Ernährungsquellen für die gar nicht in Frage kommen. Aber wie gesagt, es gibt welche.
Ich hatte auch damals für die Folge mit Kate Adamala gesprochen und sie hat auch bei diesem Bericht über Spiegelbakterien, über Spiegelleben mitgeschrieben. Und ich habe sie gefragt, wie das ist, wenn so ein Spiegelbakterium in unser Körper gelangt, ob es da was zum Essen findet sozusagen.
It would be compatible with some of your nutrients. So not all nutrients are chiral. There are those so-called achiral carbon sources in nature, and that includes your bloodstream. In fact, one of your amino acids is actually achiral. Not all amino acids are chiral. Of the commonly used amino acids that build your proteins, one of them, glycine, is not chiral. So that's a perfect thing. And mirror bacteria could eat as well as anybody else because it doesn't have chirality. And so it would be possible to imagine a mirror bacteria eating some of your nutrients and amplifying inside your bloodstream.
Genau, also es könnte unter anderem eine Substanz, die chiral ist, ist eben eine der Aminosäuren, Glycin. Und das wäre zum Beispiel etwas, was so ein Spiegelbakterium natürlich zu sich nehmen könnte, was auch in unserem Blut sozusagen, wenn es dort leben würde, zur Verfügung hätte. Das ist im Übrigen ganz kurzer Exkurs, Laura, damit du den noch rausschneiden kannst nachher, falls es zu lang wird. Aber nochmal für die Vorstellung, weil ich merke, dass Leute das häufig fragen. Also der Grund, dass etwas chiral ist, ist halt wirklich, also man kann sich vorstellen, nochmal, wenn ich mir einfach ein Kohlenstoffatom vorstelle, das ist ich stelle mir jetzt einfach so ein ganz simples Atom vor und dann hat das im Grunde genommen vier Paar, also das kann sozusagen an vier andere Atome binden und zwar in der Form, also quasi in alle Richtungen, sodass das wie so ein, dass die Form wie so eine Pyramide fast ist, ne? Also es sind die Spitzen.
Kai zeichnet gerade irrsinnig in der Luft rum und versucht das sozusagen,
also
auf jeden Fall, darzustellen.
Genau, also auf jeden Fall im Grunde genommen, wenn ein Kohlenstoffatom vier unterschiedliche Partner hat in diesen unterschiedlichen Richtungen, dann habe ich halt ein Molekül, das ich durch Rotation nicht mehr in sein Spiegelbild überführen kann. Und Glycin ist deswegen, weil das immer so, klingt mal so, okay, warum ist Glycin als Aminosäure jetzt nicht chiral. Glycin ist halt die einfachste Aminosäure. Alle Aminosäuren haben eine Carboxylgruppe und eine Aminogruppe und dann haben sie eben ein Wasserstoffatom und das vierte ist dann sozusagen das, was immer unterschiedlich ist. Und das Glycin ist eben das einfachste, das hat halt als vierten Rest auch ein Wasserstoffatom. Das heißt, es hat nicht vier unterschiedliche Partner, sondern es hat zweimal Wasserstoffatom und das bedeutet, dass es eben nicht chiral ist, weil es eben nicht vier unterschiedliche Partner hat. Letztlich, ne? Ganz simplifiziert jetzt mal.
Ganz simplifiziert, ja.
Wie gesagt, können wir rausschneiden. Aber das mit der Ernährung, ich finde das halt so interessant, weil wir das ja jetzt vorhin schon erwähnt haben mit Alice im Wunderland und der Milch, ob die Spiegelmilch sozusagen gut zu trinken ist. Und wir jetzt hier auch wieder über Ernährung reden. Ja, da gibt es eine total spannende Geschichte zu, und zwar ein Forscher, der für die NASA im Grunde genommen daran gearbeitet hat, mögliches Leben auf dem Mars nachzuweisen. Gilbert Levin. Und der hat eben an diesen Experimenten mitgearbeitet, die auf Viking 1 und Viking 2 auf den Landers sein sollten, also die dann quasi auf die Marsoberfläche gehen, um dort zu testen, ob es dort möglicherweise Stoffe gibt, die auf Leben hinweisen. Und er hat eben bei dem Experiment sind sie eben darauf gekommen, dass man, also ein Molekül, was man dafür nachweisen könnte, wäre Glucose, wird in der Regel von Lebewesen hergestellt. Und dann war die Frage, okay, wie steht es eigentlich mit Spiegelglucose? Also was wäre, wenn es jetzt Spiegellebewesen dort gibt? Dann müsste man ja auch die Spiegelglucose nachweisen. Und dadurch ist Levin sozusagen, hat er angefangen, sich irgendwie Glucose und Spiegelglucose anzugucken und ist darauf gekommen, dass tatsächlich theoretisch muss die Spiegelglucose halt nicht so süß sein wie Glucose, also weil das ja an völlig andere Rezeptoren bindet und so. Aber tatsächlich ist es so, dass die Spiegelglucose zufällig fast genauso süß ist wie Glucose. Aber sie kann natürlich von unserem Körper überhaupt nicht verarbeitet werden. Also das ist genau das Problem, was für das Spiegelbakterium jetzt ein Problem wäre, dass es die Moleküle der umgekehrten Chiralität nicht verarbeiten kann. Das wäre natürlich für Spiegelglucose total toll für uns, weil es würde heißen, wir kriegen die Süßigkeit von der Glucose, aber unser Körper kann damit nichts anfangen. Sprich, es wäre kalorienfreier Zucker. Der hat dann auch eine Firma gegründet und der Gedanke war natürlich, hey, das wäre der perfekte Süßstoff, wir machen einfach Spiegelglucose. Tatsächlich ist es so, dass die Herstellung einfach wahnsinnig teuer ist. Theoretisch wäre das tatsächlich möglich. Die Firma hat sich dann nachher sozusagen auf einen anderen Süßstoff, der angelehnt ist an ein anderes gespiegeltes Molekül sozusagen, darauf konzentriert, stellt das auch bis heute her. Aber das ist zum Beispiel ein total spannender Gedanke, ja, also der das so schön veranschaulicht, dass das natürlich eigentlich für uns als Menschen unter Umständen eben manchmal, deswegen reden wir ja überhaupt über Spiegelbakterien, dass eben in der Forschung langsam dieser Gedanke, hey, wir können ja chirale Moleküle herstellen von bestimmten Dingen, die dann nicht interagieren mit unserer normalen Biologie, dass das natürlich auch Nutzen haben kann. Genau, aber leider zu all unserem Nachteil gibt es keine Spiegelglucose einfach so fürs Kochen zu Hause.
Tja, muss halt auf Zucker verzichten, Kai. Genau, weil wir haben noch eine letzte Frage uns von Sebastian Oehm beantworten lassen. Und zwar ist die Frage von, das ist jetzt die gute Frage, Voodoo Fund.
Genau, das ist eine Frage, die kam über Mastodon. Wir sind auf allen Plattformen unterwegs.
Und zwar, die Frage ist, ja. Ich habe gelesen, dass es durchaus D-Aminosäuren in Lebewesen gibt, interessanterweise auch als Bausteine von Peptidantibiotika, zum Teil auch natürlich vorkommend. Heißt das, dass auch die Natur schon auf die Idee gekommen ist, mit spiegelverkehrten Bausteinen das Immunsystem auszutricksen? Kai, heißt ja. das?
Wieder. Wieder super spannende Frage. Habe ich auch einfach direkt mal weitergegeben und Sebastian Oehm beantworten lassen.
Ja, es ist richtig. Diese Idee ist tatsächlich nicht neu und die Natur versucht natürlich alles, was es im Rahmen der Evolution kann, zu tun. Das wichtigste Beispiel sind die Zellwände von Bakterien. Also die bakterielle Zellwand besteht in Teilen aus D-Peptiden. Und der Grund ist genau der, dass die D-Peptide viel schwieriger zu ersetzen sind als L-Peptide und das macht die Zellwand von Bakterien so stark. Es gibt andere Anwendungen genau für natürlichen Antibiotika und anderen natürlichen komplexen Stoffwechselprodukten. Und da ist das Argument genau das gleiche wie, wenn wir das machen in der Arzneimittelforschung, dass ein reines Peptid wäre kein gutes Antibiotikum, weil es eben sehr schnell zersetzt werden würde, auch von den Bakterien, die es sonst töten sollte. Aber wenn man diese Produkte modifiziert, entweder durch D-Aminosäuren oder durch andere Modifikationen, dann werden sie eben deutlich stabiler und dann sind sie deutlich effektiver als Antibiotikum in der Natur oder für andere Anwendungen. Also die Evolution ist da schon drauf gekommen in den kleinen Umfeld, die es kann. Was die Evolution nie könnte, ist alle Biomoleküle komplett umkehren. Also es kann kein Spiegelbakterium entstehen durch natürliche Evolution von natürlichen Bakterien, weil die Evolution immer nur in kleinen Schritten gehen kann. Das ist ein der Grundelemente, wie Evolution funktioniert. Und damit ein Spiegel lebend kommt, müssen alle Komplexe auf einmal sich umdrehen. Das ist Evolution nicht möglich. Sonst wäre es gut denkbar, dass es dazu gekommen wäre. Aber eben in kleinen Bereichen, in der Zellwand, in anderen Anwendungen, da werden die Aminosäuren genau aus diesem Grund eingesetzt. Ja.
Und Sebastian Öhm ist eben, also ich habe ja gesagt, er arbeitet in der Pharmaforschung im Moment. Das ist natürlich genau das, was er macht, ist sozusagen zu schauen, ob es Arzneimittel gibt, die man sozusagen, wo man jetzt solche D-Aminosäuren zum Beispiel einsetzen kann und damit diese Arzneimittel verbessern kann. Oder ob man sogar andere Arzneimittel fast ganz nachbauen kann aus D-Aminosäuren oder aus Spiegelbausteinen und damit sozusagen die länger haltbar machen, besser verträglich und so weiter.
Mhm. Genau, und aber jetzt noch zum Schluss ein kleines Debunking, weil
wir lieben ja das Fact-Checking.
Genau, ja. Weil es ist total spannend. Also vielleicht haben wir das, also einige von euch auch, nachdem ihr unsere Spiegelbakterien-Folge gehört habt, vielleicht habt ihr dann auch das Internet nach Beispielen von Spiegelmolekülen gefragt. Ich hatte das im Vorhinein gemacht, habe AI gefragt, was es für Beispiele gibt. Und ChatGPT hat mir dann tatsächlich Limonen ausgespuckt, dass es in zwei Spiegelformen gibt, also rechts und links. Und die eine Form ist angeblich, das hat ChatGPT gesagt, verantwortlich für den Geruch von Orangen und die andere Form für den Geruch von Zitronen. So, jetzt kommt's aber. Das ist totaler Blödsinn. Und auch ganz viele angesehene Journale haben dazu beigetragen, diesen Blödsinn weiter zu vertreiben oder weiter zu verbreiten. Und deswegen wollten wir hier das auch mal kurz sozusagen richtig stellen. Und es stimmt, dass Limonen in zwei Spiegelversionen vorkommt. Das heißt, sie haben eben, wie gesagt, dieselbe chemische Formel, aber einen anderen atomaren Aufbau, der sich spiegelt. Was aber falsch ist, ist, dass Zitronen und Orangen nur jemals eine dieser Spiegelformen haben. Ja? Zitronen und Orangen haben nämlich jeweils beide Spiegelformen von Limonen. Der Großteil ist allerdings nur in der rechten Form und nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Moleküle kommt in L vor. Das sind nur 1-4% in beiden, also in Zitrone und Orange. Und tatsächlich hat die L-Form so einen zitronigen Geruch, aber die R-Form riecht angeblich so nach Terpentin oder also hat so was Stinkiges oder was Ätzendes.
Ja, tatsächlich, also Gerd Volkers hat eben auch noch diesen falschen Fakt, diese alternativen Fakt sozusagen gelernt. Also der hat auch noch gelernt, dass es eben sozusagen dass das eine der Zitronengeruch sei und der andere der Orangengeruch. Und er sagt, das hat er dann natürlich ausprobiert.
Ich habe das auch noch so gelernt und ich habe mir dann natürlich aus dem Labor, weil ich ja direkt Zugriff drauf hatte, Limonen Plus und Minus besorgt oder links und rechts und habe da auch dran gerochen. Und für mich ist der Unterschied zwischen wenn ich neue Winterreifen kriege in der Garage, dieser Gummigeruch und der Geruch nach Orangen und Zitronen.
Jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Orangen- und Zitronenduft? Der entsteht eben, wie gesagt, nicht durch ein linkes Limonen und ein rechtes Limonen, sondern bei beiden, Zitronen und Orangen, einfach eine ganz verschiedene Kombination an ganz vielen verschiedenen Stoffen. Jetzt ist halt die Frage, woher kommt dieses Gerücht? Und Forscher haben diese falsche Info tatsächlich bis zu einem Paper aus dem Jahr 1971 zurückverfolgt. Und Kai, jetzt kommt's. Wer ist schuld? Science. Dieses Paper wurde damals in Science veröffentlicht und dann auch von anderen Veröffentlichungen zitiert. Es wurde in Lehrbüchern hat's Eingang gefunden, diese falsche Information. Und bis heute findet man das immer wieder in der Fachliteratur. ChatGPT greift's auf. Also es ist wirklich total spannend. Und die Frage ist halt auch, warum war das so glaubhaft? Also warum ist da niemand drüber gestolpert? Es ist halt so, dass es tatsächlich Spiegelformen gibt, die unterschiedlich riechen. Und dann kommt dazu, dass es wahnsinnig schwer ist, mit Gerüchen Experimente zu machen. Also der Stoff, mit dem man arbeitet, muss einfach 100% pur sein. Jede kleinste Verunreinigung kann eben einen riesen Unterschied im Geruch machen. Ja?
Es ist interessant. Ich glaube, der Grund, warum das so glaubhaft vielleicht für Leute ist, ich glaube, wir haben so ein, aus irgendeinem Grund so eine Art naives, eine Vorstellung, dass wahrscheinlich ein Molekül und seine Spiegelform wahrscheinlich sehr ähnlich riechen könnten, nur etwas anders. Und also ich kann mir vorstellen, dass dieses, okay, das eine ist Zitrone, das andere Orange, das irgendwie klingt das sehr eingängig. Wie gesagt, in Wirklichkeit, wie er gesagt hat, es riecht dann irgendwie eher nach Gummireifen und nach Zitronen, die beiden Formen. Es gibt andere Beispiele von Spiegelformen. R-Carvon riecht nach Pfefferminz und L-Carvon riecht nach Kümmel. Also der Unterschied ist möglicherweise manchmal größer, aber ich glaube so insgesamt, wir haben halt eigentlich keine gute Intuition, wenn es auf sowas kommt, also auf die wir uns verlassen können. Und ich glaube, das hat mich zum Beispiel bei der Glucose dann so überrascht, weil die Tatsache, dass dann die D-Glucose und die L-Glucose beide so süß sind, also es kann sein, dass etwas fast gleich ist in der Spiegelform, es kann sein, dass es genau umgekehrt ist, also es hätte jetzt ja auch total bitter sein können oder so. Das kommt halt total darauf an, welcher Teil des Moleküls sich geändert hat und welcher Teil des Moleküls von unseren Rezeptoren dann erkannt wird, also von den Süßrezeptoren meinetwegen oder von den bestimmten Geruchsrezeptoren, wo wir eh noch sehr schlecht verstehen im Vergleich zu anderen Sachen, wie Gerüche sozusagen zustande kommen. Und ich glaube, das ist, führt uns so ein bisschen zurück zu der Frage der Spiegelbakterien. Es ist eben dieses Thema, wir haben da keine gute Intuition zu, man muss das sehr genau durchdenken und dann denken wir nochmal, hat man da jetzt irgendwas übersehen? Ist das möglich? Deswegen ist, glaube ich, dass dieses Thema, das hat mich ja so fasziniert daran, dass es halt Forscher gibt, die sagen, 10% Wahrscheinlichkeit, 1% Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie, wenn wir das machen würden, irgendwie eine totale Katastrophe für die Erde wäre, für die Menschheit. Und dann eben andere Forscher, die sagen, ich mache mir darüber eigentlich sehr wenig Gedanken. Das ist eben eines dieser Themen, das liegt daran, dass die Spiegelwelt für uns eigentlich so nicht fassbar ist, in gewisser Weise, ja.
Absolut. Das ist wieder ein schönes Wort zum Sonntag, obwohl heute gar kein Sonntag ist, Kai.
Genau, wir haben es, obwohl es nicht fassbar ist, haben wir versucht, es ein wenig fassbarer zu machen. Ich hoffe, es ist uns ein bisschen gelungen. Auf jeden Fall haben wir eure Fragen beantwortet. Es war uns wichtig, das mal zu probieren. Wir wollten das einfach mal ausprobieren, weil wir so selten dazu kommen, Fragen direkt zu beantworten. Und wir haben ja mit Social Media und inzwischen mit unserer eigenen E-Mail, die aber keiner von euch benutzt hat, aber wir haben eine eigene E-Mail.
Sag sie nochmal.
pandemiapodcast@proton.me, an die ihr auch immer schreiben könnt, genau.
Und grundsätzlich, also auch wenn ihr Vorschläge habt für Folgen, für Themen, die euch interessieren, bitte sagt uns immer Bescheid. Wir nehmen das wahnsinnig gerne auf, wenn das irgendwie reinpasst bei uns.
Genau, und wenn ihr keine Fragen habt, sondern einfach nur sagen wollt, wie toll ihr uns findet, dann könnt ihr uns einfach liken, abonnieren, empfehlen, über uns sprechen, ja, online.
Nimm auch gerne Liebesbriefe an und
da ganz offen. Ich erwartet, dass du schon mit Liebesbriefen überschüttet bist, Laura.
Nein, tu doch, Kai. Ich schreibe nur dir Liebesbriefe.
Ich dachte, in Österreich, da schreibt man noch Liebesbriefe regelmäßig. Ja. Genau, also Liebesbriefe bitte unbedingt auch an Laura schicken. Das ist uns ein Anliegen.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, und vor allem haben wir die gleiche Brille.
Sieht wirklich so aus, als hätten wir die gleiche Brille. Genau, die
gleiche. Wir sind Spiegelbilder.
Wer hatte sie zuerst? Ja,
voll in der Spiegelwelt gefangen. Für sie habe ich ein Dreitagesbad und einen grauen Dreitagesbad.
Das würde ich allerdings gerne sehen.